ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine der erfolgreichsten deutschen Filmemacherinnen, Drehbuchautorin, Schriftstellerin und Wohnende. Herzlich willkommen in SWR1 Leute, Doris Dörrie.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Das Wohnende habe ich jetzt so betont, weil Sie sich gerade mit dem Wohnen so intensiv auseinandergesetzt haben. Sie haben ein Buch zum Thema Wohnen gemacht. Wie war das denn, als die Anfrage kam? Haben Sie gleich begeistert Ja gesagt, darüber will ich schreiben?
Nein, ich habe ein bisschen gebraucht, weil ich so gar nicht der Wohntyp eigentlich bin. Ich lege gar nicht so viel Wert auf das Wohnen. Und dann habe ich angefangen nachzudenken und habe doch sehr schnell auch gemerkt, wie komplex dieses Thema ist. Und wollte dann auch ganz gerne drüber schreiben, warum ich so wenig Wert auf Einrichtung und Wohnen lege. Und wie weit das auch mit meiner Herkunft zu tun hat, mit der Geschichte meiner Eltern zu tun hat. Und wie sich eine Wohnbiografie ergibt. Bei mir und bei allen anderen auch.
Ja, das ist ganz spannend zu lesen. Da heißt es über Sie, sind eigentlich eine widerwillig Wohnende. Und trotzdem, die Biografie setzt sich übers Wohnen zusammen. Wann hatten Sie denn so Ihren ersten eigenen Raum für sich? Wann haben Sie das für sich ausgemacht?
Ja, ich hatte ihn erstaunlicherweise sehr früh. Ich habe, als ich in die Schule kam, ein eigenes Zimmer bekommen, damit ich in Ruhe Schularbeiten machen konnte. Und meine drei Schwestern nicht. Und die haben auch nie ein eigenes Zimmer bekommen. Ich hatte immer als Einzige ein Zimmer für mich allein. Ein eigenes Zimmer. Und das hat doch wohl sehr viel, nicht nur damals für mich bedeutet, sondern auch in meiner Biografie viel bedeutet, weil ich mich in dieses Zimmer zurückziehen konnte und lesen konnte. Und das war ein ganz besonderer Zustand, da in diesem Zimmer zu sitzen und versinken zu können in Märchen damals. Ich war ein totaler Märchenfan und dann natürlich auch immer andere Bücher, die dann im Laufe der Zeit dazu kamen. Und dieses Versunkensein und allein zu sein in einem Zimmer und gleichzeitig aber gleich außen vor die große Familie zu haben, das wurde so mein Ideal- und Traumzustand. Und später war es eigentlich auch, denn so richtig gerne, ganz alleine habe ich nie gewohnt.
Ganz interessant, wie sich dann Wohnen und die Biografie zusammenschließen, auch als Filmemacherin. Denn als Filmemacherin schaffen Sie ja Räume. Ist Ihnen das dann während der Beschäftigung mit dem Thema Wohnen dann auch nochmal so deutlich geworden? Wie war das?
Das ist ja mein Job und den habe ich ja nun schon viele, viele Jahre zum Glück. Und immer muss ich drüber nachdenken, wie lasse ich Räume über die Figuren, die ich mir ausgedacht habe, erzählen. Und jedes Requisit verrät dann etwas. Das heißt, ich muss auch mit Bedacht jedes Requisit aussuchen. Also, dass Sie eine gelbe Tasse haben und ich ein Glas, kriegt dann plötzlich eine Bedeutung. Und das hat es natürlich in unserem alltäglichen Leben nicht unbedingt. Aber im Film, wir sind so gewöhnt als ZuschauerInnen, alles zu lesen, was wir an Informationen bekommen in Bildern, dass ich mir sehr, sehr große Gedanken darüber machen muss, was denn da gelesen wird.
Wir sprechen übers Wohnen. Sind Sie überhaupt jemand, der sich Gedanken macht, wie Sie wohnen?
Nicht so wirklich. Also ich bin natürlich schon begeistert darüber, dass unsere Wohnung Fenster, große Fenster hat und Licht reinkommt. Das ist mir doch sehr wichtig, dass die Wohnung hell ist. Und ansonsten, ja, schöne Gegenstände, die ich von überall mitgebracht habe, aus der ganzen Welt angesammelt habe, die überall so ihren Platz haben und auch rumfliegen. Platz für die verschiedenen Projekte, für Absonderlichkeiten, sowas ist mir wichtig. Die Möbel an sich eigentlich nicht. Gut, das Sofa soll bequem sein, ja, klar. Und das, die Matratze, das Bett auch. Aber sonst, ich lege sonst keinen Wert auf besondere Möbel.
Sie sind Japan sehr eng verbunden. Einmal die Filme natürlich auch. Kirschblüten, Hanami, Kirschblüten und Dämonen, Grüße aus Fukushima. Und haben Sie sich Inspiration geholt aus Japan für Ihr eigenes Wohnen?
Ja und nein. Also dieser leere Raum ist für mich schwer nachzumachen, weil ich so viel Kram habe und so viel Bücher habe und einfach so viel Zeug. Und gleichzeitig liebe ich doch dann auch diese Tatami-Matten, das sind die Reisstrohmatten, auf denen auch nur die Matratze liegt, also der Futon liegt. Und der Geruch von diesen Tatami-Matten, der über viele, viele Jahre auch immer noch im Raum ist, das mag ich schon sehr. Aber wie gesagt, einen leeren Raum werde ich nie zustande bringen.
Es hat ja manchmal, wir kennen das so aus der Kindheit, wo wir dann immer, Nicole, räum dein Zimmer auf, höre ich dann immer noch solche Stimmen. Sie kennen das wahrscheinlich auch noch aus der Vergangenheit,
ja,
oder?
Ja, meine Mutter hat immer gesagt, so wie dein Zimmer aussieht, so sieht es auch in deinem Kopf aus. Und es war natürlich darauf gemünzt, dass mein Zimmer wahnsinnig unordentlich war, in ihren Augen. Aber jeder hat so seine eigene Art von Ordnung und Unordnung. Und ich finde es auch nicht besonders zielführend, dass so generell einzuordnen. Also das wo Zimmer, wo es ganz leer ist, das ist ordentlich und dann ist der Mensch auch aufgeräumt. Das stimmt so natürlich überhaupt nicht.
Lässt sich nicht übertragen. Ne?
Nein, aber ja. Es wird halt gern so gemacht. Ja. Oder auch Marie Kondo, über die ich geschrieben habe, diese Päpstin des Aufräumens aus Japan. Ja, die hat jetzt nach dem dritten Kind dann auch ihre strengen Prinzipien ein bisschen aufgegeben, zum Glück. Aber ich bin in meinem Chaos, für andere vielleicht ein Chaos, doch auch sehr ordentlich. Ich weiß genau, wo meine Sachen sind. Ich weiß genau, wann ich wo was brauche und finde das dann auch.
Wie halten Sie es mit dem Spruch? Den finde ich ganz schön. Ordnung ist das halbe Leben, Chaos ist die andere Hälfte.
Für mich ist Chaos die ganze Hälfte. Nein, es ist, was heißt denn Chaos? Chaos ist eine kreative Unordnung, die ich vielleicht habe. Aber wie gesagt, also jeder hat sein eigenes Bedürfnis auch, die Welt zu ordnen in den Gegenständen in der direkten Umgebung. Und dieses Bedürfnis habe ich einfach nicht. Also ich brauche andere Dinge. Ich brauche Inspiration und dafür brauche ich eben auch ein Raum, der jetzt nicht unbedingt leer ist. Und im Gegenteil, ich fürchte mich so ein bisschen manchmal, wenn ich in Wohnungen komme, wo es keinerlei persönliche Gegenstände gibt. Nichts.
Ja, so geleckt sieht es dann da aus. Ne?
Nichts zu entdecken. Es ist noch nicht mal ein Buch im Schlafzimmer auf dem Nachttisch. Nichts. Und da denke ich immer, wie leben die Menschen denn wirklich jetzt hier in dieser Wohnung? Oder sind sie den ganzen Tag nur damit beschäftigt, ihre Spuren verschwinden zu lassen.
Wie ist es, wenn Sie zu Hause reinkommen? Haben Sie eine Ablage, wo Sie erstmal Schlüssel hinlegen oder liegt der immer mal wieder woanders?
Nee, der liegt direkt neben der Tür.
Diese 10.000 Dinge, die wohl jeder Haushalt hat, gehen Sie damit?
Bestimmt. Das Frappierende an dieser Zahl ist, dass vor 100 Jahren wir um die 100 Gegenstände jeder hatten. Und es sind natürlich Zahlen, die nur für Zentraleuropa jetzt erhoben worden sind und stimmen. In sehr vielen anderen Ländern, in den meisten Ländern dieser Welt haben die Menschen sehr, sehr viel weniger Gegenstände. Aber dieses unglaubliche Ansammeln von Zeug, das hat in Deutschland zumindest auch viel damit zu tun, dass durch den Weltkrieg erstmal alles verloren war und die Nachkriegsgeneration auch sehr begeistert natürlich erstmal sich Dinge wieder zugelegt hat und sich auch dann leisten konnte. Und diese Begeisterung hat sehr lange angehalten. Und erst so in der jüngsten Zeit ist so ein bisschen klarer geworden, dass wir auch irgendwie mit diesem Zeug umgehen müssen und natürlich auch mit dem Zeug, was unsere Eltern uns hinterlassen. Also es wächst immer weiter an. Und da dann auch drüber nachzudenken, was bedeutet denn dieser Konsum? Was bedeutet denn die Herstellung all dieser Gegenstände? Das hat ja seinen Preis und wie wir merken, hat das einen sehr, sehr hohen Preis.
Ja, Wohnen ist dann auch immer politisch, weil Sie gerade Ihre Eltern ansprechen. Wie war das bei Ihren Eltern auszumisten?
Das war wie für alle Kinder ein schmerzlicher Prozess und natürlich immer wieder die Frage bei jedem Gegenstand, ist das ein Gegenstand, der uns noch eine Verbindung zu unseren Eltern erzählt oder ist es einer, mit dem wir gar nichts mehr anfangen können? Und das ist ein sehr mühsamer und eben auch ein sehr schmerzlicher Vorgang. Mhm. So jedes Teil in die Hand zu nehmen und nochmal zu überlegen, was erzählt mir dieser Gegenstand und was erzählt er auch über mich in der Beziehung zu meinen Eltern?
Haben Sie ein Beispiel, was Sie mitgenommen haben?
Ich habe ganz wenig nur mitgenommen. Ich habe zwei kleine blaue Nilpferde mitgenommen, die mein Vater getöpfert hat, aus Ton geformt hat. Er war ein großer Töpferer. Nachdem er pensioniert war, hat er irre viel getöpfert, wahnsinnig viel Vasen hergestellt. Aber eben auch immer wieder diese kleinen blauen Nilpferde, die, wie ich dann später herausgefunden habe, Replikas waren von einem ägyptischen kleinen Nilpferd, was in einem Museum in New York steht, in New York, ich glaube. Und dieses kleine Nilpferd stand in Ägypten für eine Göttin, die bei Geburten geholfen hat. Und mein Vater war Geburtshelfer und vielleicht hat er deshalb sich auch so verliebt in dieses kleine blaue Nilpferd. Und von meiner Mutter habe ich einen großen Küchenhandschuh mitgenommen, der auch schon teilweise verbrannt ist, weil sie die große Versorgerin dieser Familie war, sechsköpfige Familie, und das über 65 Jahre lang gemacht hat. Dreimal am Tag hat sie Mahlzeiten auf den Tisch gestellt. Erst natürlich für uns alle vier Kinder und dann später für meinen Vater bis zu seinem Tod. Und der Ort, an dem sie sich am meisten aufgehalten hat, war die Küche, obwohl sie sie gar nicht so sehr gemocht hat.
Ja, es gibt ja auch diesen Begriff Hausfrau. Und Ihre Mutter hatte eigentlich Medizin studiert, hat das Studium abgebrochen. Haben Sie je über Räume, Wohnen mit Ihrer Mutter gesprochen?
Ja, weil meine Mutter zwei Seelen in ihrer Brust hatte. Zum einen war es ihr sehr wichtig, so dieses Nest zu bauen und zu pflegen und auch festzuhalten für die ganze Familie. Zum anderen war ihr durch die Weltkriegserfahrung und durch das Ausgebombtsein, beide Eltern sind ausgebombt in dem großen Brand in Hannover nach dem Bombardement 43, dass man sein Herz nicht an Besitz hängen sollte und dass man auch nicht glauben sollte, dass man für immer und ewig so einen Ort sich bauen kann, der unversehrt bleibt, der nicht bedroht wird. Und dieses fragile und auch leicht wackelige unserer Existenz in Räumen auch und in einem Haus, das hat sich doch sehr stark auch auf mich übertragen.
Sie sind früh zu Hause ausgezogen und dann ging es gleich auch sehr weit weg. Wo sind Sie gelandet?
Ja, ich war noch nicht mal 18 und war dann in den USA, in Kalifornien zum Studieren, was für meine Eltern wirklich eine große Tat auch war, denn erstens war es teuer. Und zweitens war es weit weg und es gab natürlich kein Internet und ich konnte auch nicht telefonieren, weil das viel zu teuer war. Und dass sie das sich auch getraut haben, mich gehen zu lassen, ist beachtlich.
Sieht man meistens erst später, dass das auch von den Eltern eine große Leistung war, ne?
Spätestens dann, wenn man selber Kinder hat, merkt man, was das bedeutet, auch so gar keinen Kontakt haben zu können. Ich habe zwar dann wirklich brav jede Woche einen Brief geschrieben auf diesem dünnen Luftpostpapier, aber sonst gab es eben keine Möglichkeiten zu kommunizieren. Und habe da dann aber sehr früh schon geübt, unterwegs zu sein und ganz woanders zu sein. Und das ist mir dann aber auch so als mein Idealzustand ins Blut, aber auch ins Herz übergegangen. Unterwegs zu sein ist tatsächlich mein Idealzustand.
Sind Sie eine Nomadin?
Ja, natürlich. Zum einen ja, zum anderen muss man auch sagen, ich bin deshalb so gerne unterwegs, weil ich auch immer einen Ort habe, an den ich zurückkommen kann. Das ist etwas ganz, ganz anderes, wenn man nicht zurückkommen kann. Also wenn man vertrieben wird, wenn man fliehen muss, dann ist dieses Unterwegssein gar nicht mehr so angenehm und lustig und inspirierend und ich weiß nicht was alles, sondern dann ist es sehr, sehr qualvoll. Und dann auch wieder einen Ort zu finden, an dem man vielleicht auch Wurzeln schlagen kann, ist sehr, sehr mühsam. Und gleichzeitig leben all die, die ihren Ursprungsort, ihre Wohnung, ihre Häuser verlassen müssen, leben mit einer tiefen Sehnsucht danach, dort vielleicht auch wieder hin zurückkehren zu können. Und gleichzeitig auch oft mit der Gewissheit, dass das nie mehr möglich ist.
Sie haben ja damals schon in Kalifornien die Erfahrung gemacht und haben mit Obdachlosen zusammengewohnt, die eben dieses qualvolle Leben dann erfahren haben. Was war das für Sie für eine Erfahrung, das auch zu sehen und zu erleben?
Das war in New York dann, weil ich einer Liebe, großen Liebe gefolgt bin nach New York und da dann gemerkt habe, oh, ich kann das überhaupt nicht stemmen, die Mieten sind so teuer, ich finde hier auch überhaupt kein Zimmer und habe dann erstmal in einem Obdachlosenhotel gewohnt, was aber schon auch sehr, sehr bedrohlich war. Da war ich die einzige Frau unter Männern und viele Männer waren auch sehr gewalttätig und direkt vor meinem Zimmer wurde jemand abgestochen, ermordet. Also das war schon eine Umgebung, die heftig war für ein junges Mädchen aus Hannover, junge Frau aus Hannover.
Sind Sie ein mutiger Mensch?
Ich denke schon. Ja, ich bin relativ angstfrei, weil ich aber gleichzeitig immer so wahnsinnig neugierig bin. Und diese Neugier schützt mich zum Teil vor der Angst. Und gleichzeitig habe ich aber genau da in dieser Situation in dem Obdachlosenheim Hotel etwas für mich entdeckt, was auch eine gute Bekämpfungsstrategie gegen die Angst ist. Und das ist das Schreiben. Ich habe dann angefangen aufzuschreiben, was ich da so gesehen und gehört habe und wie es mir auch ging. Und dadurch, dass es dann plötzlich diese andere Ebene gab, hatte ich nicht mehr so viel Angst.
Sie sind Filmschaffende, Schriftstellerin, Drehbuchautorin. Sie inszenieren Opern. Was würden Sie denn noch gerne ausprobieren? Was reizt Sie denn?
Das noch irritiert mich ein bisschen. Ja, was noch? Bevor alles dann nicht mehr geht.
Das noch, so. Weil schon so viel war und was noch dazukommen soll.
Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt irgendwie im Eiskunstlaufen den ersten Platz gewinnen will oder dass ich noch eine große Pianistin werden möchte oder all diese Dinge. Das eher nicht.
Wie kommen denn die neuen Projekte in Ihr Leben, beispielsweise die Oper?
Da hat mich Daniel Barenboim angerufen, das ist aber auch schon lange jetzt her, und hat mich gefragt. Und ich hatte keine Ahnung von Oper, ich bin fast nie in die Oper gegangen. Ich war in der Zauberflöte genau zweimal mit meiner Tochter und als Kind selber. Und das war es so ungefähr. Und das war damals aber so ein Plan von Daniel Barenboim. Er wollte unbedingt auch jemand haben, der einen ganz anderen Blick auf Oper hatte. Und es hat auch gut funktioniert. Also ich habe damals die Così fan tutte inszeniert, eben mit diesem ganz unschuldigen Blick für Oper. Und das war dann toll. Und ich hatte halt diesen großartigen Lehrer an meiner Seite, Barenboim.
Und wenn Sie jetzt sagen, eben sagten Sie, Sie haben durch das Schreiben eine Angst bekämpfen können. Was hat diese Oper Ihnen gegeben, wenn Sie sich da wieder auch neu entdecken konnten?
Naja, das war ein Unterwegssein. Die Oper war ein fremdes Land. Und da bin ich genauso auch hingereist wie in ein fremdes Land. Die Fremde hat ja immer den Vorteil, dass man ganz wach ist. Und wirklich auch sehr seine Antennen ausfährt, was man zu Hause in der Routine nicht tut. Und das war alles völlig verrückt für mich. Also allein diese große Maschine eines Opernbetriebs, aber auch die Tatsache, dass es das alte Opernhaus des Ostens war und da noch viele, viele Beschäftigte in der DDR gearbeitet hatten und es da auch noch viel Tradition gab aus der DDR und wirklich für mich unglaublich viel zu entdecken. Und es war ein sehr, sehr exotisches, fremdes Land.
Wie ist die Musik für Sie? Was macht Musik mit Ihnen?
Naja, Musik, Oper ist gar nicht so schwierig für Filmschaffende vielleicht, weil sie einen Rhythmus vorgibt. Und das ist ja auch die Hauptaufgabe beim Inszenieren, einen Rhythmus zu finden, durch den Schnitt natürlich auch nochmal einen Rhythmus der Geschichte zu geben. Und das fand ich sehr erleichternd. Die SängerInnen haben den Mund aufgemacht und haben gesungen und da war der Rhythmus. Und das hat mir wahnsinnig viel Arbeit auch abgenommen.
Das gibt schon mal Struktur vor, so klingt es.
Struktur, aber vor allem Rhythmus. Die Szene formt sich durch den Rhythmus.
Das ist ja interessant, dass Sie das sagen. Den Rhythmus, gibt es den beim Schreiben dann genauso?
Sprache ist Musik. Und da schaue ich zumindest, und viele SchriftstellerInnen machen das so, dass man eine Musikalität in der Sprache entwickelt. Balzac fällt mir gerade ein, hat aus dem Fenster immer laut gerufen, seine Sätze, um festzustellen, ob sie klingen, ob sie eine Musikalität haben. Und ja, Sprache, wenn sie musikalisch ist, dann hören wir sie gerne und lesen sie auch gerne.
Bei Ihnen fällt ja auf in Ihrer Sprache, Sie haben eine gute Radiostimme. Haben Sie mal an Radio gedacht?
Ich habe ganz am Anfang auch beim Radio gearbeitet. Ich habe Features gemacht und Filmkritiken gemacht und habe immer selber gesprochen auch.
Was war die erste Filmkritik, wissen Sie das noch?
Meine allererste. Und das beschreibt schon auch ein bisschen, wie die Zeiten sich verändert haben. Ich habe einen tollen Film im Kino gesehen, das war Hester Street damals von Joan Micklin-Silver und habe eine Kritik für mich selber geschrieben, habe gedacht, ach, das könnte doch vielleicht auch eine Zeitung interessieren, habe die an die Süddeutsche Zeitung geschickt und habe dazu geschrieben, brauchen Sie vielleicht eine Filmkritikerin? Und da kam dann Postwenden zurück, ja, wenn Sie Lust haben, dann fangen Sie hier mal an.
Wenn es so einfach geht.
So war das. Damals waren die Wege doch sehr viel kürzer und die Möglichkeit, sich auszuprobieren, waren doch auch sehr viel einfacher. Und dann schwapp, schwapp, da war ich 20, war ich Filmkritikerin der Süddeutschen Zeitung und dann eben auch des BR.
Der Traum, eine Umgebung zu finden und so zu gestalten, dass sie unseren Lebenstraum beherbergt und wahr werden lässt. Doris Dörrie, so beschreiben Sie Frida Kahlos Traum vom Wohnen. Sie haben ja eine Zeit lang in Mexiko gewohnt, in direkter Nachbarschaft, wo die Künstlerin gelebt hat. Wie sah es denn bei Frida Kahlo aus?
Ja, sie hat sehr stark versucht, ihre Umgebung zu formen. Und das hatte natürlich sehr damit zu tun, dass sie auch nur schwer das Haus verlassen konnte, weil sie durch diesen Unfall, den sie sehr früh erlitten hat, sie ist unter die Straßenbahn gekommen, doch auch sehr, sehr mit Einschränkungen zu kämpfen hatte. Und gleichzeitig wollte sie auch unbedingt so eine perfekte Umgebung für sich und Diego Rivera bauen, also dieses perfekte Nest bauen. Und er war aber höchst selten dann in dem Nest wirklich. Und hatte dann auch sein Atelier woanders und da hatte sie auch ihr Atelier wieder daneben. Also es waren immer so Versuche, auch rauszufinden, wie konnte sie mit diesem Mann leben. Und das blaue Haus, das hat sie sehr, sehr farbenfroh gestaltet. Also die Küche ist kanariengelb gestrichen und überall gibt es Verzierungen. Und das Haus ist eben azurblau von außen. Und der Garten ist wunderschön und hat so Terrakotta, braune Fliesen überall. Also das Farbkonzept ist sehr ausgetüftelt und sie selbst hat sich da auch ja zu einem Teil auch als Malerin verwirklicht, weil sie ja immer gemalt hat.
Ja, es klingt so, als wenn Sie das gerade beschreiben, dass man da gleich sehen kann, was Frida Kahlo beruflich gemacht hat. Kann man bei Ihnen zu Hause beim Wohnen sehen, was Sie beruflich machen?
Ja, es gibt halt sehr viel Stapel von den unterschiedlichen Projekten. Man kann auf jeden Fall sehen, wo ich überall war. Es gibt überall so kleine Andenken. Darüber habe ich auch ein ganzes Buch geschrieben, Die Reisgöttin. Was ich alles so mitgeschleppt habe, ja, das kann man schon sehen.
Was ist Ihnen da ganz besonders wichtig an den Andenken?
Es sind immer die Geschichten, die sich damit verbinden. Also zum Beispiel meine kleinen mexikanischen Skelette erinnern mich halt sehr stark an meine Freundin in Mexiko. Oder ich kann das jetzt für viele Gegenstände beschreiben. Oder der Teppichklopfer, den ich in diesem Bauernhaus gefunden habe und aufgehängt habe, wie so ein Bild aufgehängt habe, erinnert mich auch an meine eigene Kindheit, wo die Frauen noch die Teppiche in den Hinterhöfen mit dem Teppichklopfer ausgeklopft haben. Und wir Kinder immer diesen Teppichklopfer auch geklaut haben und damit rumgespielt haben.
Manchmal hat man den auf den Hintern gekriegt, so kenne ich es dann noch.
Das kenne ich zum Glück nicht.
Ja. Was haben Sie sich denn zuletzt in Sachen Einrichtung zugelegt?
Oh je, da müsste ich lange nachdenken. Einrichtung zugelegt.
Ist schon so lange her, weil Sie sagen, ich brauche nichts. Das ist ja so, dass wir meistens sagen, ich habe schon alles, ich will gar nichts.
Ja, und was ist Einrichtung? Meinen Sie ein Möbelstück?
Naja, wo Sie sagen, das hätte ich gerne für mich, das brauche ich. Das ist ein Gegenstand, den ich nutzen will, den lege ich mir jetzt zu.
Da fällt mir gar nichts so wirklich ein. Wir haben vor 25 Jahren, als wir zusammengezogen sind, mein zweiter Mann und ich, haben wir halt so zusammengeworfen und er hatte die meisten Möbel. Und seitdem haben wir eigentlich keine neuen Gegenstände größerer Art jetzt uns zugelegt. Ich schleppe halt Teller aus Japan an und diese Dinge. Aber sonst, ich müsste wirklich sehr, sehr lange nachdenken, was das sein könnte.
Die Küche für Sie ein zwiespältiger Ort. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Wie sind Sie zu diesem Fazit gekommen?
Ja, die Küche ist natürlich immer traditionell der Raum der Frau, das Reich der Frau. Aber es ist natürlich auch in der Raum, der vom Patriarchat ihr zugewiesen worden ist über so viele Jahrhunderte. Da gehört sie hin und da ist sie nützlich. Und dagegen habe ich natürlich sehr stark revoltiert. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Ort, wo Magie stattfindet. Also diese Verwandlung, diese magische Verwandlung vom Rohen zum Gekochten, wie der Ethnologe Levi Strauss das bezeichnet hat, das ist ein kultureller Vorgang auch, diese Küche auch als Ort aufzugeben oder das Kochen aufzugeben und durch einen Thermomix zu ersetzen zum Beispiel, hat, glaube ich, schon auch Auswirkungen auf unsere Art zu erzählen, weil das Kochen ja zusammenhängt mit Essen und mit Zusammenessen. Und zusammensitzen und erzählen halte ich für ganz wichtig und auch als Zusammenhalt, nicht nur für die Familie, sondern auch gesellschaftlich, für extrem wichtig. Und da ist dieser Kochvorgang doch ganz essentiell. Und wenn wir das alles aufgeben, dann weiß ich nicht, ob wir nicht auch unsere Erzählkultur und unsere Geschichten aufgeben. Denn ich für mich kann nur sagen, naja, ich habe Erzählen schon am Esstisch gelernt, wo jeden Tag dreimal die Familie zusammenkam und erzählt hat.
Es gab ja lange keinen Fernseher auch, also dadurch wurde das Erzählen wahrscheinlich dann auch gefördert. Hat sich so
und das Lesen.
Und das Lesen, ja. Hat sich das Verhältnis zur Küche über die Jahre bei Ihnen verändert dann?
Naja, was ich interessant fand beim Schreiben dieses Buchs, habe ich dann gemerkt, ich selbst habe Schwierigkeiten, so einen Room of my own, wie ihn Virginia Woolf gefordert hat für SchriftstellerInnen, für mich zu fordern, weil ich da dann nicht mehr automatisch nützlich bin. Also ich weiß da nicht so recht, ob das auch noch in Ordnung ist, wenn ich mich in diesen Raum zurückziehe, die Tür zumache und nicht mehr zur Verfügung stehe. Und diese Nützlichkeit, die scheint uns doch ziemlich tief eingeschrieben zu sein. Und ich bin dann immer in die Küche geflohen. Bis heute schreibe ich sehr gern in der Küche und habe dieses Schreibzimmer gar nicht, weil das für mich, das stellt zu große Anforderungen an mich. Es will zu großartig auch auftreten oder will von mir großartige Dinge. Und das hat schon etwas mit fehlendem Selbstbewusstsein immer noch zu tun, diesen Raum für mich alleine auch gar nicht wirklich zu verlangen und dann vielleicht auch nicht füllen zu können. Und deshalb lieber die Küche, wo ich ja dann auch immer noch ausweichen könnte und etwas Nützliches machen könnte, nämlich kochen. Also das ist sehr, sehr zwiespältig. Und ich habe meine SchriftstellerkollegInnen gefragt, die Jungen, und die haben leider auch das bestätigt, dass auch sie nicht so wirklich diesen Schreibraum haben, wo sie die Tür zumachen und sagen, okay, ich schreibe jetzt und der Rest der Familie muss sehen, wo er bleibt und für sich selber sorgen, wie alle Männer das gemacht haben in der Vergangenheit.
Gibt's denn für Sie so den wichtigsten Raum, den Sie haben?
Das Bett.
Da haben Sie auch drin geschrieben, lange.
Ne, immer noch. Ich schreibe im Bett, am liebsten im Bett und in der Küche. Ja. Mhm.
Und lange mit der Schreibmaschine Monika.
Ja, mit meiner grünen Monika. Das war meine erste Schreibmaschine. So eine halb, so eine elektrische, halb, nee, automatisch war sie natürlich noch nicht. Sondern es war eine mechanische, elektrische. Und die habe ich wirklich heiß geliebt. Und die habe ich jahrzehntelang, glaube ich, mitgeschleppt, bis es dann den ersten Computer gab.
Sie geben Schreibkurse? Und da stellen Sie ganz häufig die Frage nach der Erinnerung. Warum sind Erinnerungen fürs Schreiben so wichtig?
Es gibt kein Schreiben ohne Erinnerung. Ich habe über 20 Jahre den Lehrstuhl für Creative Writing an der Filmhochschule München geleitet und habe dann gemerkt, es ist wirklich wichtig für jeden, der schreibt, erstmal Zugang zu sich selbst zu finden und zu verstehen, dass man natürlich nur mit dem eigenen Gehirn schreiben kann und nur auch aus der eigenen Erinnerung schöpfen kann, die man dann anfüllen kann mit Recherchiertem und mit Vorgestelltem, Fantasierten. Und trotzdem basiert alles auf der Erinnerung mit den fünf Sinnen an die eigenen erlebten Erfahrungen. Dem auf den Grund zu gehen, das macht wahnsinnig viel Spaß und deshalb unterrichte ich es auch so gerne. Denn das geht ganz schnell, dass plötzlich auch die Erinnerungen in einem hochkommen, wenn man weiß, wie das geht. Und da habe ich so ein paar Tricks, mit denen ich das wirklich jedem beibringen kann, zu schreiben. Und sich dann auch immer in diesen ersten Übungen an die Wohnung zu erinnern, in der man aufgewachsen ist und an den Boden unter den Füßen als Kind. Das ist immer so die allererste Aufgabe, die ich stelle. Das macht wahnsinnig Spaß. Das macht auch Spaß, muss man auch immer dazu sagen, wenn der Raum, in dem man aufgewachsen ist, gar kein besonders schöner, glücklicher, angenehmer war. Weil es dann darum geht, dass man selbst diese Erinnerung beherrscht und nicht die Erinnerung einen beherrscht. Also es ist so ein bisschen die Umkehr, dass man eine Art Selbstermächtigung betreibt. Wenn man sagt, ja, das gehört alles zu mir, das ist meine Erinnerung, aber ich kann sie auch bestimmen. Denn natürlich ist es auch alles nicht unbedingt die Wahrheit.
Wir haben jetzt so viel übers Wohnen gesprochen mit Doris Dörrie und übers Schreiben auch. Und Sie haben gerade über die Kraft des Schreibens gesprochen, dass wir im Grunde, es klang fast ein bisschen psychologisch, dass wir etwas überschreiben können, selbst wenn es schlechte Erfahrungen sind. Haben Sie das für sich je selbst festgestellt?
Nein, es geht darum, ist es psychologisch? Ja, sicherlich, weil es um die Psyche geht, um unser Inneres geht. Aber es geht insgesamt schon darum, dass wir uns eine Geschichte über uns selbst erzählen. Und das machen wir sehr früh. Die erfinden wir aber auch zu einem Teil. Dass wir beschließen, ich bin so und so. Ich bin eine Person, die. Und dann wird es auch oft bestätigt. Also ich bin jemand, der sehr schüchtern ist, zum Beispiel als Geschichte über mich. Und dann kann man aber, wenn man auch sich wirklich vergegenwärtigt, dass das zum Teil Fiktion ist, zu einem Teil. Da steckt auch, wie immer, natürlich eine Portion Wahrheit drin, aber es ist auch Fiktion. Dann kann man sagen, okay, ich erzähle mir mal jetzt eine andere Geschichte über mich. Und dann wird man auch rausfinden, es gibt auch Situationen und Erinnerungen, wo ich gar nicht schüchtern war. Nur habe ich die vergessen, weil es nicht so meine Geschichte über mich ist. Hat nicht so reingepasst. Und deshalb kann man durchaus die Geschichte über sich umschreiben und sich ein anderes Narrativ, wie es jetzt immer heißt, geben und kann sich damit andere Räume eröffnen.
Gibt es diese Form, dann genauso gilt es für den Film, dass Sie eine Situation aus Ihrem Leben nehmen und etwas im Film dann verarbeiten?
Ja, sicherlich. So wie jeder, der schreibt und jeder, der Filme macht, immer auch über sich erzählt. Es geht gar nicht anders. Wenn man diese Verbindung nicht hat, ist man, glaube ich, auch nicht wirklich gut. Also man muss schon auch immer versuchen, etwas rauszufinden und etwas tiefer zu bohren. Und das hat natürlich dann auch sehr schnell mit einem selbst zu tun.
Gibt es ein Beispiel, wo Sie im Film tiefer gebohrt haben und etwas über sich gezeigt haben?
In jedem. Ich kann das im Detail natürlich bei jedem Film auch erzählen und erklären. Am offensichtlichsten ist es vielleicht bei Kirschblüten Hanami. Da verliert Elmar Wepper, der ist Rudi in dem Film, als Rentner seine Frau. Und er hat immer geglaubt, ja, das Leben fängt erst richtig an, wenn wir beide in Rente sind. Und dann. Und da habe ich schon versucht, meine Verlusterfahrung von meinem ersten Mann zu erzählen, nicht zu verarbeiten. Das funktioniert so nicht. Aber auch zu erzählen und habe mir eben ein ganz anderes Gewand gegeben. Ich war sehr viel älter, war ein Mann, hatte ein ganz anderes Leben. Der Rudi hatte ein ganz anderes Leben als ich. Aber was Verlust bedeutet, das habe ich schon auch an ihm erzählt. Also er liegt zum Beispiel dann in seinem Ehebett und die andere Seite ist leer. Und er fragt, Trudi, wo bist du? Und das kennt jeder, der jemanden verloren hat. Dieses Unvermögen, das wirklich zu verstehen. Man versteht es nicht. Wo ist der andere?
Ist Filmemachen, die Frage stellt sich daraus, ist Filmemachen dann gleichzeitig auch Trost spenden?
Das kann es sein. Und ich für mich habe schon auch immer diesen Anspruch, glaube ich, dass ich mehr Energie geben möchte durch das, was ich schreibe, durch die Filme, die ich mache, als dass ich Energie wegsaugen möchte. Es gibt durchaus Filme, die einem Energie nehmen. Nur der Trost bedeutet jetzt nicht, dass das immer Komödien sein müssen oder Filme, in denen es ein Happy End gibt. Überhaupt nicht. Es kann auch eine Tragödie Trost spenden. Also es kann im besten Fall, glaube ich, geht es immer darum, eine Verbindung zur Menschheit zu finden, zu unserem allgemeinen menschlichen Schicksal.
Das ist so ein schöner Schlusssatz. Den lassen wir an dieser Stelle einfach stehen. Und ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute, Doris Derrie.
Ich danke Ihnen. Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.